Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Chimdu.
Twint.
Microsoft.
Quartalszahlen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Jetzt habe ich die Nummer vergessen. 0716 ist es genau. Die siebte Sendung in diesem Jahr. Und die erste News-Sendung in diesem Jahr. Wir haben es ja Ende des letzten Jahres angekündigt, dass im Januar aufgrund der Pausierung vom Schneider und vom Shownotes-Schreiber und vom Moderator im Januar das Ganze ein bisschen pausiert wird. Und ja, ab heute starten wir wieder in neuer Frische. Und ich würde doch zuerst als allererstes mal sagen, herzlichen Gruß, Tobi.
Tja, einen wunderschönen guten Abend in die Schweiz. Ja. Und wir haben ja noch jemand anderen in der Leitung. Heute geht's nach Österreich rüber und somit hätten wir ja das Dreiländereck komplett. Und dann gebe ich mal die Begrüßungsstaffel an den Jan weiter, der in Österreich sitzt.
Ein herzliches Servus an die Schweiz, nach Deutschland und an die Hörer da draußen.
Wo auch immer ihr befindet, das ist ja nicht nur zum Glück Schweiz, Deutschland, Österreich. Ich habe vor kurzem mal ein bisschen reingeschaut. Liechtenstein, wir werden sogar in den Benelux-Ländern gehört und noch ein paar andere exotische, lustige Länder.
Liechtenstein, einer meiner Lieblingsländer in Europa.
Ist das?
Ja, ich finde das ein kleines, sympathisches Ländchen, ja.
Immerhin haben die ein gutes Telefonnetz. Die haben nämlich ein Schweizer Netz, also von dem her.
Die haben auch sehr viele andere Vorteile.
Ein gutes Postsystem, ist auch ein Schweizer.
Hervorragendes Bankensystem.
Da gibt's bessere Lösungen.
Zum Beispiel die Schweizer.
Zum Beispiel, ja. So.
Aber dann haben wir heute eine Podcast-Eurovisionssendung. Ne?
Genau, und das ist das zweite Mal in diesem Jahr, weil die allererste Folge in diesem Jahr, vielleicht wollen wir noch ein bisschen auf die Historie dieses Jahres eingehen, gab es ja diese Dreierkonstellation schon mal, Tobi.
Das war aber keine News-Sendung.
Genau, aber ne? Die Konstellation.
Das ist richtig. Das war diese iPad Pro-Sondersendung.
Da haben wir drei uns über das iPad Pro unterhalten in der Gadget-Folge. Und dann war es ja nicht ganz still über die ganzen Wochen im Januar und jetzt die erste Februarwoche. Es gab da die eine oder andere Sonderfolge noch mit dazu, die wir für euch hatten. Wer das alles verpasst hat, weil er nur die News-Kategorien abonniert hat, www.geektalk.ch/abonnieren, da mal kurz reinschauen. Da könnt ihr auch die anderen Kanäle und oder auch den gesamten Geek Talk abonnieren. Das ist der große Vorteil an unserem Podcast. Man kann die ganzen Sparten oder Kategorien sich so abonnieren, wie man mag.
Das stimmt, aber das große Gesamtbild erschließt sich ja nur, wenn man alles nimmt. Ne?
Ja, definitiv, weil vor allem wir immer wieder mal in der News-Sendung auf Sonder- und Gadget-Folgen verweisen und auch umgekehrt, weil wir da halt eben ein großer Podcast sind. Mhm. Wollen wir kurz noch durch zwei, drei Kommentare gehen? Wir haben ja, ist zwar aus dem letzten Jahr, 64/15, da gab es noch zwei, drei Geschichten. Tobi, wenn ich richtig im Kopf bin, hast du mittlerweile auch eine Netatmo?
Ich bin ja voll auf Netatmo im Moment, ja. Und bin sehr mit zufrieden mit der ganzen Infrastruktur, speziell auch mit der Produkterweiterung. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das würde zu weit gehen. Aber ich bin da jetzt auch im Boot.
Ich frage wegen einem Kommentar von Sardine. Da kam die Frage auf, wie fleißig musst du deine Batterien wechseln und vor allem was für Batterien, das wir nutzen. Es geht um die Außenstation. Er muss da circa alle 4 Wochen wechseln.
Oh, das ist was ganz Großes, faul an seiner Anlage.
Das würde ich auch sagen, weil meine Netatmo ist mehr als 1,5 Jahre. Ich habe zwar im Kommentar 1,5 Jahre geschrieben, aber habe herausgefunden, dass das länger als 1,5 Jahre in Bedienung,
Betrieb ist.
Genau. Sie verrichtet ihren Dienst fleißig und ich mache da gar keine großen Batterien. Also ich habe gar keinen großen, ich nehme die so Preis-Leistungs-Verhältnisse für mich interessant sind, das sind die IKEA-Batterien. Und die heben wirklich lange. Da habe ich jetzt bis jetzt, glaube ich, zweimal gewechselt, seit ich die Netatmo-Geschichte habe.
Ja, ich glaube, das Ding, ich habe jetzt die Batterien auch ein gutes Jahr drin. Und habe auch so günstige Batterien drin, weil bei Produkten, die wirklich so ein Longrunner sind, da nehme ich keine Akkus, weil es sich einfach nicht lohnt, bin ich der Meinung. Da jetzt zum Beispiel Eneloops reinzuhängen oder sowas. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt ein gutes Jahr drin und das Ding läuft und läuft.
Dann würde ich es doch sagen, Sardine, schau es mal an oder eventuell frag mal den Hersteller an. Eventuell ist da auch irgendwas bekannt, dass da was nicht in Ordnung ist. Weil alle 4 Wochen wechseln, das kann nicht sein. Das geht nur bei Apple Keyboards. Ach nee, auch da hält es viel länger.
War jetzt böse. Es kommt drauf an, wie intensiv du schreibst und das Ding benutzt.
Ich glaube, da kannst du nicht so intensiv schreiben, dass das nach 4 Wochen schon leer ist. Aber mal schauen. Nee, irgendwas muss da im Argen sein. Das kann nicht sein, dass man alle 4 Wochen da neue Batterien braucht. Außer jemand hat dir halbleere Batterien verkauft. Das kann natürlich der andere Grund sein. Der zweite Kommentar, den wir noch bekommen haben, ist vom Benny. Es ging da um die Geschichte, Tobi, du magst dich sicherlich erinnern, an Weihnachten habe ich meinen Bruder gesehen und er hat den Passcode auf seiner Apple Watch drauf. Mhm. Vielleicht, wenn wir den Jan gerade dran haben, bei dir ist das, handhabst du das? Hast du den Code drin oder nicht?
Ich musste ihn eine Zeit lang aktiviert haben, auch aus Firmengründen, wie auch einer unserer Hörer, also der beiden Kommentare schreibt. Mittlerweile muss ich es Gott sei Dank nicht mehr und habe es nicht mehr drinnen, da ich es auch als eher störend empfand, wobei ich die Kommentare gelesen habe und da quasi drinnen steht, es reicht, wenn man sie einmal eingibt, den Code, und dann die Uhr währenddessen auf dem Handgelenk weiterhin hat. Das kann ich bestätigen, das hat bei mir auch funktioniert. Ich fand es trotzdem nur eher störend.
Das ist das, was bei mir am Anfang nicht funktioniert hat, weshalb ich dann auch relativ schnell, also schon nach 2 Tagen, das Ganze deaktiviert habe. Habe es jetzt seit 2-3 Wochen wieder an, weil mittlerweile tut's. Am Morgen oder Mittag, je nachdem, wie ich die Apple Watch auflade, wenn ich es drauf ans Handgelenk mache, dann muss ich den Code eingeben, aber da kurz das iPhone in die Hand, Finger auf den Touch, auf die Touch-ID legen und schon ist auch die Apple Watch frei, eben für die nächste Zeit, bis ich das Teil wieder ablege.
Apple Pay funktioniert dann anscheinend auch mit der Logik. Also quasi, wenn ich mich authentifiziert habe und das in meinem Handgelenk behalte, kann ich damit zahlen quasi.
Kann ich leider nur aus Erfahrungen, was ich aus den Staaten gelesen habe, ja, gibt es ja leider immer noch nicht bei uns. So schade das auch ist. Aber ja.
Ja, das war jetzt die Trauerminute dafür, dass Apple Pay bei uns nicht verfügbar ist.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben im Verlauf der aktuellen, oder war es letzte Woche, ich glaube es war diese Woche, eine Frage von einem Hörer bekommen, @oldworldmac, via Twitter hat er uns angefragt, wie das ist, habt ihr FaceTime-Kamera auf dem MacBook oder auf dem iMac abgeklebt oder nicht? Anscheinend gab das bei ihm in der Firma hitzige Diskussionen. Tobi, du klebst oder schiebst?
Ich klebe, erst klebe ich und dann schiebe ich. Es gab ja für den Mac oder besser gesagt für den iMac oder auch für das Thunderbolt Display gab es ja so kleine schwarze diskrete Silikonschieberchen. Das waren so Aufsätze, die man kaufen konnte, die man halt vor die Linse klebt. Mit so einem Sticky Pad konnte man auch wieder spurenlos entfernen und dann hatte man so einen kleinen Verschluss, den konnte man auf und zuschieben. Logischerweise zu kein Bild, auf ein Bild, und das habe ich halt vor dem Display. Und beim MacBook habe ich das Ding auch abgeklebt.
Bevor ich dich frage, weshalb du so paranoid bist, wie ist das beim Jan?
Ich habe es nicht abgeklebt, also alle Webcams offen und kann mich erspionieren lassen.
Person of Interest, Tobi.
Ja, zum Beispiel. Nein, ich fühle mich einfach besser, wenn die Webcam halt auch wirklich, wo ich wirklich weiß, es kann nicht kein Bild übertragen werden, und ich werde halt nicht beobachtet oder es ist potenziell nicht möglich, mich zu beobachten. Da bin ich vielleicht ein bisschen paranoid, aber es gibt mir halt ein besseres Gefühl. Ich weiß, bumm, es ist zu.
Du hast in dem Fall keine Firewall, wo du das auch sonst sehen könntest, wenn da irgendwie...
Ich habe auch Firewall, ich habe eine Hardware-Firewall, ich habe ja so ziemlich alles verfirewallt, was geht, und habe mich da auch wirklich sicherheitstechnisch, denke ich, gut aufgestellt, aber trotzdem bin ich da paranoid.
Heißt aber, du klebst auch dein iPhone und deine iPads ab, vorne und hinten?
Nein, das mache ich nicht.
da ist die Paranoia dann nicht so groß.
Ja, aber das iPhone liegt ja meistens flach auf dem Tisch und wenn er ein Bild aufnehmen würde, würde er die Decke aufnehmen etc. Aber der iMac steht ja im gleichen Raum oder im Arbeitszimmer. Wenn da jetzt sich einer draufschalten würde, dann würde er da vielleicht Dinge sehen, die man vielleicht nicht sehen sollte oder auch firmenrelevante Dinge, was weiß ich, keine Ahnung. Also ich habe das
nackt,
halt...
Nackt-Podcast. Ach nee, das war die
Nadine. Naja, na, im Büro macht sich das schlecht, sag ich mal.
Ich muss gestehen, ich verstehe es auch ein bisschen. Ich habe diese Aluhut-Gedanken, nenne ich es jetzt mal, auch am Anfang gehabt, dass die Kinect in mein Wohnzimmer kam, die ja sehr, sehr viele Kameras hat und wahrscheinlich wesentlich mehr erfassen kann als so eine iSight-Kamera.
Und vor allem auch die Leute erkennt, die durchlaufen.
Naja, die alte nicht damals, die neue jetzt noch mehr ja, überhaupt. Da war es mir dann nur viel zu umständlich, das Ding dauernd umzudrehen, bis ich es dann irgendwann einfach gelassen habe und dachte, okay, sei es drum und ähnlich geht es mir jetzt halt bei meinem Mac, aber die Bedenken verstehe ich total. Also gerade eben diese große Kinect-Kamera damals, das ist auch schon lange her mit der Xbox 360, da hatte ich schon noch arge Bedenken, muss ich gestehen.
Ja, ich habe keine abgeklebt, aber die Gedanken sind auch da. Also ich denke mir auch so, habe auch so, wie soll ich sagen, meine Gedanken, hat jetzt aber bis letzten November, wo ich mir das MacBook gekauft hatte, gar keine Rechner mehr, die Kameras dran hatten. Die ganzen Mac Mini, logischerweise kein Display, dann auch keine Kamera dran. Hatte nur einfache Displays ohne Kameras drin und wenn ich eine gebraucht habe, habe ich irgendeine Logitech, die ich oben drauf machen kann. Aber die habe ich nur dann eingesteckt, wenn ich sie wirklich brauchte. Die habe ich auch nicht permanent drauf gelassen. Weil eben, ja, im Person of Interest, wer die Serie schon gesehen hat, ansonsten möchte ich da nicht allzu viel pluggen. Das habe ich schon teilweise auch, ja, so meine paranoiden Gedanken in der Richtung, was da so alles passieren könnte oder kann. Da war vielleicht ganz spannend zu hören, wie das die Hörer von Geek Talk handhaben. Gerne in die Kommentare. Oder ich könnte kurz etwas hinschreiben, mal noch eine Twitter-Umfrage dazu machen. Habe ich auch schon länger keine mehr gemacht.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Dass ich keine gemacht habe?
Ja, irgendwie nicht.
Ja. Ja, keine Zeit eben. Januar war Horror für mich und ich spüre es noch heute. Aber ja, jetzt ist es durch und Papa hat Ruhe. Hoffentlich. Vielleicht. Irgendwie. Aber was mich wundern nehmen würde, ist die Haltung vom One Old World Mac, wie er das Ganze gehabt hat. Also ob er es abklebt, ob er zu den Klebern gehört oder eben denjenigen, den es eher ja, sich nicht so damit beschäftigen.
Old World Mac, wer ist denn das? Muss man den kennen?
Aber ganz klar, ist ein Hörer vom Geek Talk.
Ich kenne ihn nicht. Doch alle. Ja gut, bei 21 Hörern geht das schnell, da hast du recht.
Eben. Das passt doch. Ich kenne den Namen nicht von ihm. Ich kenne nur den Avatar. Und er hat einen Blog, sehe ich. Gedanken, Notizen zu Mac, Barbecue, Schule und mehr.
Okay, das klingt noch so, als ob er etwas jünger ist, wenn er noch Gedanken zur Schule hat.
Oder ist ein Lehrer.
Oder Kinder hat.
Oder genau.
Oder möglicherweise alles in einem zusammengefasst.
Dann wäre es noch spannender, ob er seine Kameras abklebt. Also wenn meine Töchter dann mal MacBooks oder was auch immer, portable Geräte bekommen, da schraube ich das Zeugs auf und mache die Kamera raus.
Naja, ich hoffe doch MacBooks und nicht irgendwelche Fremdfabrikate hier.
Du kennst meine Haltung. Wenn sie brav sind, kriegen sie iPhone, wenn nicht ein Android.
Ich erinnere mich an den Tweet mit dem Weihnachtsmann, ja.
Und wenn sie ganz böse sind, ein Windows Phone. So.
Aber ich glaube, so böse können sie gar nicht sein.
Wir haben uns das letzte Mal auch über Tesla unterhalten. Tobi, da ging es darum, ums Fahren in Deutschland, das autonome Fahren. Da gab es einen Tweet von Philipp Haufe und er meinte, ja, es sei so in Deutschland, sei teilautomatisiertes Fahren funktioniert, also geht.
Das wundert mich sehr. Natürlich ist die Frage, was versteht Tesla unter teilautomatisiertes Fahren? Weil man hat ja auch bei BMW, Mercedes etc. schon diese Spurhalteassistenten und so weiter. Also das ist ja auch schon etwas automatisiertes Fahren im weitesten Sinne. Also diesen Staupiloten und so weiter. Mhm. Also dass er dann anfährt, wenn es vorne weitergeht und dass er dann halt die Spur hält und diese Staupilotengeschichte gibt es ja in der mittleren mittleren Oberklasse, sage ich jetzt mal, oder unteren Oberklasse, gibt es ja diese Möglichkeiten schon lange, das dazu zu kaufen als Option. Und in der absoluten Oberklasse ist das, denke ich, schon serienmäßig. Also S-Klasse und 7er BMW haben diese Features ja schon relativ lange an Bord.
Also ich gehe davon aus, dass er die vollen Features meint in dem Sinne von, ja, wir haben ja bewusst danach gefragt, weil das ja jetzt mit dem, was ist das, 7er Update, Jan? Welches Update war das bei Tesla?
Kann ich dir nicht sagen, welche Nummer das hat.
Einfach das letzte große Update, wo es ja drin war. Der Achim hat ja davon erzählt. Nicht du, Jan, Entschuldigung. Durcheinander.
Genau.
Am frühen Abend. Auf jeden Fall besten Dank, lieber Philipp, für das Feedback.
Aber ich kann jetzt dir irgendwann ganz genau sagen, nämlich im Wonnemonat Mai habe ich die Möglichkeit, dieses Fahrzeug etwas länger zu testen. Und dann kann ich dir sagen, wie das funktioniert.
Mit Anhängerkupplung?
Nee, dann würde ich das Gerät vielleicht sogar käuflich erwerben wollen.
Wenn es mit Kupplung geht.
Ja, aber so nicht.
Ja, der größere hat er, glaube ich, sogar einen, oder? Der X
dann. Ja, der X schon, ja, aber das ist ein Fahrzeug, was mir nicht gefällt.
Wegen Preis, oder?
Nö, optisch.
Optisch. Oh.
Aber das ist ja eine Geschmacksfrage. Wie so vieles im Leben.
Wie so sehr vieles, genau. Es gab auch zwei Empfehlungen aus Twitter vom Roman Keller. Wenn ich das richtig verknüpfe, geht's da um die Sonderfolgen, Jan, die wir hatten mit Produktiv und so weiter. Eine Mail-App hat er uns weitergegeben. Und was ist das andere?
Eine Rezeptmanager-App. Einmal die Mail-App Spark von der Firma Readle, die auch Documents und PDF-Pen oder wie das da heißt und so weiter machen. Er hat uns empfohlen, diese App auch mal zu testen. Ich habe sie damals, als sie rauskam, getestet. Gefällt mir sehr gut, hat für mich nur einen Pferdefuß leider, nämlich, dass es keine Mac-App dazu gibt. Damit fiel es schon mal wieder raus, leider. Wobei, gerade bei Mail-App gibt es eine andere spannende neue, die wir heute vielleicht auch noch kurz haben werden im Thema. Beim Rezeptmanager Paprika hatte ich damals, als ich mich danach umgesehen habe, vor allem das Problem, dass es A, keine Windows-Version gab und ich aber keinen Mac hatte, sondern einen Windows-PC. Die Windows-Version gibt es erst seit irgendwie November 2014. Und auch damals die Webversion nicht wirklich schick funktioniert hat, sodass ich es auf Windows zumindest betreiben hätte können. Darum schied die für mich auch aus. Außerdem finde ich die, gerade im Vergleich zu dem, was wir besprochen haben, AnyList, ziemlich teuer. Aber ja, ich habe zumindest schon öfter gehört, dass es sehr gut funktionieren soll. Wenn mein AnyList-Abo ausläuft, wäre es eine Überlegung wert, mir das anzuschauen.
Kann man dann immer noch tun, wenn eben das andere Abo ausläuft.
Genau.
Dann würde ich doch sagen, haben wir, wenn ich alles gesehen habe, alle Kommentare und Feedbacks durch. Gab es noch einen Nachtrag von deiner Seite, Tobi, vom letzten Mal? Lang ist's her.
Ich glaube, wir haben die Kommentare nach meiner Meinung doch sehr ausgiebig besprochen.
Denke ich doch auch.
Ich meine, es war ja auch nötig, wir waren ja lange nicht in der Art und Weise online sozusagen.
Genau. Eine neue Art und Weise haben wir ab sofort. Und zwar heute. Wir gehen über in die Kurzthemen und dürfen bekannt geben, dass wir einen Sponsorpartner haben.
Ja.
Tim, du.
Trommel, Wirbel und Tusch und ja.
Genau. Tobi, was macht Tim, du?
Oh, das ist ein sehr breites Feld und ich glaube, wir sollten das nicht alles in der ersten Folge besprechen. Wir sollten nur in der allerersten Folge mal so auf die Kernfeatures von Jimdo eingehen. Und Jimdo ist das, sagen wir mal, das Baukastensystem für Webpages der nächsten Generation oder so, wie man sich das eigentlich wünscht oder vorstellt, wie es sein sollte. Weil das Thema Webbaukasten, das ist ja immer so ein Thema, ja, mit so einem Geschmäckle, wenn man sich so die alteingesessenen Anbieter angeschaut hat, wie die so ihre Webbaukästen präsentiert haben, dann läuft es ein teilweise so ein bisschen eiskalt den Rücken runter.
Piep 2.0.
Ja, und ich möchte jetzt ja keine Namen nennen oder auch keine Marktbegleiter auflisten, das wäre jetzt nicht fein. Aber deswegen bin ich froh, dass wir auch Jimdo als Partner haben, weil das wirklich auch ein Produkt ist, wo man hinterstehen kann. Und die Features, die sie haben, sind hochinteressant und die machen auch wirklich Spaß, mit dem Produkt an sich zu arbeiten. Es ist also ein komplettes Drag-and-Drop-System. Also man kann seinen Baukasten komplett im Browser zusammensetzen. Man braucht jetzt keine zusätzliche Software auf dem Rechner. Das ist ein ganz großer Vorteil. Man hat die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel auch auf iOS-Geräten, also auf mobilen Geräten, Tablets, Smartphones vorzunehmen, sowohl Android als auch auf, wie gesagt, schon auf iOS-Systemen. Das macht das Ganze sehr sympathisch für Leute, die jetzt mal ganz schnell was ändern müssen in ihrer bestehenden Installation oder in ihrer bestehenden Jimdo-Instanz letztendlich. Zum Beispiel fällt mir da jetzt ein Szenario ein, ich habe eine Gastronomie, ich habe eine Speisekarte, eine Tagesspeisekarte und muss die jetzt mal ganz fix und ganz schnell ändern, dann kann ich das mal on the fly einfach auf dem iPad machen oder meinetwegen auch auf ein Samsung Galaxy Tab, was weiß ich.
Geht natürlich auch mit Huawei und all den anderen.
Genau, da ist man relativ offen und plattformübergreifend. Genau. Das ist ein ganz großes Feature, was nach meiner Meinung auch ganz interessant ist für alle diejenigen, die sich da nicht groß in die Technik reindenken wollen, die einfach ein funktionierendes System haben wollen, die eine funktionierende Webpräsenz haben wollen. Und ein Feature, was mir persönlich noch extrem gut gefällt, ist die Funktion des Shop-Systems. Jimdo bietet quasi einen kompletten rechtsrelevanten Shop an. Das heißt, der ist auf Herz und Nieren und auf rechtliche Dinge in Deutschland geprüft. Und das heißt, man muss sich auch keine Gedanken machen über irgendwelche Problematiken, dass dann irgendwann die Abwarnwelle losläuft von irgendwelchen kruden Anwälten, sage ich jetzt mal, der Shop, den man da halt einbinden kann, den man da online nehmen kann, der ist quasi safe und da kann man ohne Bedenken sein Business mit betreiben.
Fertig.
Genau. Mhm. Und wer sich schon mal mit Shops-Systemen beschäftigt hat, der weiß, dass das ein wahnsinnig großes Feld ist und wahnsinnig große Dinge sind, die man da beachten muss. Und ich finde, das macht für mich auch Jimdo aus. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den ich da ganz groß und positiv ankreuzen muss.
Aus meiner Sicht das Allerwichtigste haben Sie umgesetzt. Die ganzen Seiten, die ihr da erstellt, sind sowohl für einen Desktop, aber auch eben nicht nur zum Editieren auf den mobilen Geräten, man kann sie auf den mobilen Geräten auch ansehen, also Responsive Design.
Ja, na gut, das erwarte ich eigentlich von einem vernünftigen Webkastensystem oder Webbaukastensystem. Aber wie gesagt, das bieten halt nicht alle an und deswegen ist es auch gut, dass du das nochmal erwähnst.
Und ich finde das ganz wichtig, weil vor allem jetzt auch Google mit dem letzten großen Update das ganze Jahr einen großen Need darauf setzt, dass es mobil sein muss, weil sonst wird es ja abgestraft.
So sieht's aus, genau.
Jan, du hast Jimdo schon mal genutzt. Schon mehrfach, glaube ich.
Ich habe Jimdo schon mehrfach genutzt, ja. Einerseits eine Zeit lang selbst zum Betreiben eines eigenen Blogs und auch eines eigenen Fotodienstes quasi, also halt irgendwie so ein paar Galerien teilen innerhalb der Familie und so. Auf der anderen Seite eignet sich Jimdo, finde ich, ideal zum Verschenken, so für Halb-Nerds bis Nerds da draußen. Mit Jimdo eine Seite aufsetzen ist sehr einfach. Ich kann die dann aber quasi auch relativ simpel jemanden übertragen und sagen, so, ich schenke dir jetzt als völlig technisch unbedarften Menschen deine eigene Homepage, so wie Tobi das vorher schon sagt, zum Beispiel für irgendwie Gastronomie oder sowas. Auch für kleine Läden oder einfach nur generell für Privatleute, die irgendwie ein paar Fotos mit Freunden teilen wollen, das jetzt vielleicht nicht über Facebook oder sonst irgendwas machen wollen. Einfacher, sehr kostengünstiger Dienst, kann von jemandem vorkonfiguriert werden, dann gebe ich den Account einfach weiter und derjenige kann quasi dort weitermachen. Eben ganz, ganz groß zu unterstreichen für mich und der Grund, warum ich mich privat dazu entschieden habe, noch bevor das irgendwie ein Sponsor war oder ich mit sowas was zu tun hatte, weil es einfach super auf mobilen Geräten funktioniert. Ich kann meine komplette Homepage ganz super easy auf meinem iPad administrieren und brauche dazu überhaupt keine Kenntnisse haben. Inhalte eintippen, senden, klicken und der Inhalt ist online und ich brauche mich um nichts kümmern. Es hat schon ein bisschen was Magisches, unter Anführungsstrichen, ohne da jetzt groß Wissen haben zu müssen.
Für all diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind und das vielleicht auch mal selber ausprobieren möchten, wir haben euch einen Link bei uns in den Shownotes auf www.geektalk.ch eingesetzt. Für diejenigen, die jetzt live zuhören und das schon jetzt ausprobieren möchten, es gibt einen Gutscheincode und der könnte einfach nicht lauten, der nennt sich nämlich Geektalk. Mit dem bekommt ihr 20% verminderten Preis auf das ganze Angebot von Jimdo. Also reinklicken, anschauen. Und wer weiß, vielleicht habt ihr dann bald schon etwas damit selber realisiert, dürft ihr uns dann auch mal das Ergebnis schicken, wenn ihr dann möchtet. Und das nicht irgendwie eben, wie du jetzt gesagt hast, Jan, zu private Geschichten sind. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an Jimdo an der Stelle.
Ja.
Am 20.01.2014 ist der Achim das erste Mal hier im Geek Talk aufgeschlagen. am 16.02. der Tobi das allererste Mal.
Meiner einer? 16.02.2012.
Ne, das, was habe ich gesagt?
Nee, du hast einfach nur den 16.02. gesagt. Und, gut. Ja, okay.
In 6 Tagen. Gut. Meiner einer, das war, glaube ich, 2010 das allererste Mal. Da hat es den Geek Talk gegründet. Und heute das erste Mal, das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, ist der Jan hier. Herzlich willkommen.
Genau, hallo. Freue mich auch, hier in der Live-Sendung zu sein und das mal mit euch gemeinsam zu probieren, unter Anführungsstrichen. Für die Hörer, die mich noch nicht kennen, unter Anführungsstrichen, ich war ja schon öfter in Sonderfolgen, ich glaube das erste Mal irgendwann mal im Oktober. In dem Sinne, unserem Sendungsopener treu werdend, hört mehr Geek Talk. Dort gibt es schon ein paar Folgen in die Richtung, auch mit mir, einerseits zum Thema Spiele ein bisschen, andererseits ein bisschen zum Thema Watch und iPad und produktives Arbeiten. Und ja, freut mich sehr, jetzt auch die Live-Sendung mal ergänzen zu können.
Der Herr kann mehr als nur spielen. Gruß an Twitter.
Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an deine erste Twitter-Umfrage. Ich habe es mir vorher schon verkniffen. Die war ja, ob die Leute was Seriöses machen oder spielen. Ich versuche ein bisschen den Mittelweg hier.
Finde ich gut. Und wie wir es damals mit dem Achim auch gemacht haben, Tobi, magst du dich noch erinnern?
Das ist schon so lange her, aber ich erinnere mich dunkel, ja.
Ja, wir haben den Achim ja von Sendung zu Sendung gewotet, oder besser gesagt, die Hörer dürfen das. Ich denke, das machen wir hier auch, oder?
Gucken wir mal. Es gibt ja befreundete Podcasts, die haben ja diesen Praktikantenstatus eingeführt. Vielleicht
20 Sendungen, was waren das?
Ich weiß es nicht genau. Müssten wir uns mal erkundigen.
Ich dachte, es waren 20 Sendungen.
Ja, und
aber Halbwahrheiten.
Und mal gucken, vielleicht machen wir das ja auch so.
Solange ich nicht am Ende jeder Folge ähnlich wie im Dschungelcamp einen Aufruf an die Hörer starten muss, dass sie für mich anrufen, kann ich mit beiden leben.
Nö, aber einmal feucht durchwischen und mal lüften, das sollte schon drin sein.
Ne? Ja, so Praktikantentätigkeiten sind okay, ja.
Kommentare einsammeln, genau solches halt so. Kaffee machen, wir lieben Tee, aber das wirst du alles noch kennenlernen, ja.
Perfekt.
Da wir jetzt die allererste reguläre News-Folge in diesem Jahr haben, haben wir ja auch noch eine Bekanntgabe, Tobi.
Ach ja, das haben wir auch noch auf dem Zettel. Ich habe das schon bald wieder vergessen. Und wir haben ja noch unser Gewinnspiel, das ausgelost werden musste. Das haben wir natürlich auch ausgelost. Das machen wir jetzt natürlich nicht in der Sendung. Und das gute Stück, die Apple Watch, hat gewonnen. Ich wollte gerade sagen, das sagen wir zum Schluss, wir wollen den Spannungsbogen aufbauen.
Das ist so fies.
Das Ding hat gewonnen, der Hans Meier. Ja, Hans Meier, herzlichen Glückwunsch. Wir setzen uns in Verbindung und besser gesagt, die Firma Glass schreibt ja eine E-Mail an die angegebene Gewinnspieladresse. Also an die E-Mail-Adresse, die du bei uns hinterlegt hast, sozusagen.
Besten Dank. Das übernimmst du, Tobi? Mhm. Wunderbar. Dann würde ich so sagen, wenn wir gerade noch beim Apple Watch-Thema sind, auf dem Poughkeepsie-Blog haben der Jan und ich einen Artikel erstellt mit allem Apple Watch-Zubehör, was wir bis anhin schon getestet haben. Ich würde sagen, das ist ein guter Überblick an aktueller Apple Watch-Hardware, Zubehör-Hardware, die es so gibt. Wer sich da mal ein bisschen umschauen möchte, der Artikel wird auch immer ergänzt. Gerade morgen kommt wieder ein Paket mit etwa 5 neuen Produkten an. Also da wird nächstens ein bisschen mehr drin stehen.
Ja, also die Produkte schießen ja aus dem Boden wie Pilze, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, diese Pilze, die wachsen überall. Solche sind auch gewachsen im alten Theme, was wir im Geek Talk Blog drin hatten. Deshalb muss ich da mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht hat es der ein oder andere Hörer schon mitbekommen. Der Geek Talk hat ein neues Theme bekommen. So, jetzt muss ich selber mal kurz scrollen.
Ach, du weißt gar nicht mehr, wie es aussieht. Du musst es mal drauf gucken.
Ich habe über die letzten 2,5 Jahre so viel das alte Theme gesehen. Ich gewöhne mich langsam an das neue.
Ja, also es ist jetzt zwar natürlich anders, das Theme, aber jetzt so drastisch hat es sich jetzt nicht verändert, ne?
Es ist noch nicht drastisch, also das Grundtheme, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, das Grundtheme ist umgesetzt, es gibt jetzt einige Features, die da noch mit zukommen, die nach und nach dann aufgesetzt werden. Zum Beispiel die Startseite wird dann mit der Zeit ein bisschen anders aussehen. Aber das Hauptsächliche ist jetzt mal durch. Was mir vor allem wichtig war, die Menüstruktur, die ihr oben drüber habt, mit den Podcast-Kategorien, mit der Übersicht und so weiter. Die ganzen Teamseiten schauen langsam immer besser aus und. Es kommt. Und eben ein paar Features, die wir da drin haben mit Voting und allem Möglichen, das kommt dann auch nach und nach dazu. Und wenn ihr irgendwelche Fehler entdeckt, ganz gerne, es gibt irgendwo ganz oben genau, das nennt sich ins Menüpunkt Kontakt, da könnt ihr draufklicken und dann das Ganze übergeben. Genau, der funktioniert nicht, das ist perfekt. ja, es gibt eine E-Mail-Adresse, es gibt einen Twitter-Account, überall könnt ihr das melden. Das werde ich natürlich ganz schnell fixen, dass die Kontaktseite wieder tut. Wenn ihr Fehler findet, gerne mitteilen. Es hat vor allem auch optisch noch ein paar Dinge, wie die Kommentare unten sind ein bisschen zusammengestaucht und ein paar englische Wörter sind noch drin, die da nicht reingehören. Aber ja, alles Step by Step, weil ja, Martin braucht da immer ein bisschen länger. Und ich hab's ja jeweils, passe ich dann das ja immer nicht nur auf dem Geek Talk an, sondern bei allen anderen Blogs, auch im Kinder-App-Blog, dem Poughkeepsie-Blog und so weiter, Projekt Hausbau. Das braucht ein bisschen Zeit, bis das alles durch ist. Dann habe ich ein bisschen rumgespielt, der eine oder andere hat es mitbekommen, mit diesem Telegram. Telegram ist ja sowas wie WhatsApp, nur für, jetzt hätte ich fast gesagt, für Arme.
Das war jetzt böse. Also Telegram ist schon ein innovatives Messaging-System, zumal es ja auch einer der wenigen Messenger ist, die wirklich safe sind, also die wirklich verschlüsselt die Daten übertragen oder die Inhalte übertragen.
So viel man es nachverfolgen kann, da ja geschlossen und so weiter. Aber nee, Telegram ist offen, Threema ist mir geschlossen. Wie auch immer.
Genau, die reichen Russen aus Berlin, also nix Arme, sind offen, nur Threema, diese Schweizer Lösung, so dein Land, Martin.
Aber ich glaube, das hat der Martin jetzt aus Reflex und aus patriotischem Denken gemacht. Er hat jetzt gleich gesagt, nö, bei uns alles in Ordnung.
Nee, du hast vorher erwähnt, Tobi, ein befreundeter Podcast, die machen da ja so Dinge mit diesem Telegram. Und ich wollte es ein bisschen ausprobieren. Ich habe mir ja WhatsApp ein bisschen angeschaut, unter anderem wegen neuem Autor im Poughkeepsie-Blog. Liebe Grüße, Andreas. Da gibt's ja auch die Möglichkeit von solchen Gruppen. Und habe mir das ein bisschen angeschaut. Und sympathischer ist mir diese Gruppenfunktion in Telegram, weil da kann man bis zu 1000 Leute mit reinnehmen. WhatsApp kann da nur 50. Es hat noch ein paar andere solche Geschichten, aber schlussendlich bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass das, was ich damit machen möchte, besser bei Facebook und bei Twitter aufgehoben ist. Und ich glaube, das passt.
Ja, ich glaube, bei unserem befreundeten Podcast, ich meine, wir sollten meinen Namen nennen, weil wir haben viele befreundete Podcasts. Das ist der Ratinger Podcast. Das ist auch eine gewachsene Struktur, die dort entstanden ist. Und dass auch die Community, die sie dort aufgebaut haben, von vornherein schon etwas Telegram-affin war und hat sich das Ganze so aus dem Projekt heraus ergeben. Und ja, das Community-Building war halt mehr auf Telegram. Und von daher ist das, glaube ich, so einfach entstanden, ohne dass sie es einfach aktiv wollten. Das sind so.
Genau, bei Ihnen ist es so, dass das Facebook mal gibt, mal wieder nicht genau. Gibt, mal gibt und dann wieder gelöscht wird und so weiter. Bei uns ist es ja konstant gewachsen und
genau.
So.
Also da sind das quasi gewachsene Strukturen, wie man so schön sagt.
Mhm. Doch. Aber auf jeden Fall. Entschuldigung, Jan?
Ich habe privat eigentlich kaum Leute, die auf Telegram unterwegs sind, darum könnte ich den Messenger eigentlich runterlöschen, habe ich aber nur noch auf dem Handy, um die Ratinger-Meldungen eben zu verfolgen, also Ratinger-Meldungen zu verfolgen. Also so viel dazu.
Ich habe es für den Reidinger und einen lieben Gruß an unseren Lieferanten der Windows-Ecke News-Geschichten. Er nutzt auch Telegram, The Windack. Aber hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel Twitter nicht auf Windows nicht so richtig läuft, aber es ist gerade Windows Phone und Telegram läuft da und deshalb kommuniziert er da lieber über diese Geschichte, weil es halt auch eine Desktop-App gibt. Das ist sehr, sehr praktisch.
Aber da ist der Jan ja ein extrem treuer Ratinger-Hörer, dass er wegen diesen einen Funktion den Ratinger-Podcast übernimmt. Nicht übernimmt, sage ich schon, verfolgt.
Nein, ich habe Telegram nur wegen dem Ratinger quasi oben, beziehungsweise warte ich auch immer darauf, ob irgendjemand vielleicht dann doch noch kommt, so ab und zu fährt er eine Meldung durch, der und der, es ist auch auf Telegram, im Endeffekt ist es aber immer lustig, weil die Leute verwenden es dann anscheinend ja. Eh auch nicht wirklich.
Nach 3 Tagen verschwindet die App wieder und Genau. Das ist eine neue Leiche in diesem Telegram drin.
Also so der einzig echte Nutzen ist Ratinger und ja, Telegram ein bisschen verfolgen, was die Leute so machen.
Die Gruppe lasse ich noch, zwischendurch spiele ich da vielleicht mal was rein, aber wie gesagt, Hauptfokus liegt bei uns auf Twitter, der unter anderem vom Andreas ja auch gefüttert wird, ganz fleißig, und auch Facebook natürlich. Da kommunizieren wir hauptsächlich drüber, und auch Fragen, Umfragen und so weiter werden wir nach wie vor darüber machen. Denke ich, passt das da besser. Wir sind noch bei den Kurzthemen. Heute haben wir drin, genau, Twint. Das ist ja eine Möglichkeit von der Schweizer Post, wie man digital bezahlen kann. Also so à la Apple Pay, einfach nicht von Apple und nicht ganz so systemtief und so weiter. Die können jetzt auch bei Brack, der fleißige Hörer hat das sicherlich schon mitbekommen, ein sehr toller Online-Shop hier in der Schweiz. Da kann man mit Twint jetzt neu bezahlen und bis Ende Jahr dann auch bei der Migros. Also nicht nur im Coop, sondern jetzt auch beim größten und beim zweitgrößten Detailhändler in der Schweiz. Also bis Ende Jahr sind das irgendwie, glaube ich, um 7.000, 8.000 Filialen, wo man dann aus der App hinaus zahlen kann. Und witzigerweise hat, also ich habe das meiner Frau übergeben, das Twint-Konto, und sie kauft jetzt jeweils immer damit ein, sofern das möglich ist in den jeweiligen Läden. Das funktioniert recht gut. Und ich habe sie überredet. Sie kauft sich eine Apple Watch.
Okay, aber vielleicht sollten wir nochmal die Vokabel Detailhändler übersetzen. Weil das kennt wahrscheinlich die deutsche Zuhörerschaft nicht so. Das ist ein Supermarkt oder Discounter, wie man es nennen mag. Detailhändler ist bei uns leider kein Begriff. Ich wollte das nur nochmal erwähnen.
Gut, dann ist aber noch ganz richtig erwähnen, dann ist ein Supermarkt und nicht ein Discounter. Weil Discounter ist bei uns der Denner und der, was gibt es da noch?
So ein paar Lidl gibt es ja bei euch auch. Kopum, ne?
Genau, das geht ja auch unter Discounter.
Ja, Lidl ist Discounter, ja.
Eben genau, Lidl und Denner sind Discounter und Migros und Coop sind Supermärkte.
Okay, gut, da differenzieren wir ja auch. Supermärkte ist zum Beispiel bei uns Rewe oder Edeka, das sind die Supermärkte. Und Discounter sind halt Aldi, Lidl und Penny. Penny ist, glaube ich, auch ein Discounter, ja.
Gut, damit wir komplett haben, wie ist es in Österreich? Was habt ihr da für Discounter und Supermärkte? Edeka.
Meinst du jetzt Marken oder
Namen?
Oder?
Einfach so ein paar, damit ich mich da ein bisschen.
Namen, so, also Einzelhändler, Merkur, Billa, das gehört zum Rewe-Konzern.
Ihr habt ja viel Deutsches,
Zielpunkt
oder?
Ist letzte Woche eingegangen, also Konkurs gegangen leider, die haben gerade alles dicht gemacht. Discounter sonst, Hofer, das ist Aldi bekannt. Penny, Lidl haben wir auch, ja. Spar ist ein großer Österreicher, der auch Richtung Osten ein bisschen expandiert. Ich glaube aber auch in Teilen der Schweiz sogar schon gesehen zu haben, weiß ich nicht genau.
Spar gibt es schon lange auch hier, genau. Ja. Das ist aber eine englische Kette, oder?
Ich dachte, das sei ein Österreicher, aber vielleicht tue ich mich auch.
Böses Halbwissen. Ja, mach weiter.
Ja, wollte gerade sagen, war nicht vorbereitet auf Einzelhändler-Diskussionen.
Nur damit wir das volle, wie sagt man dem, Niederlanden hat das jetzt übrigens, Spar.
Okay.
Damit wir jetzt auch noch ganz korrekt sind und keine Nachträge produziert haben. Aber von Multikulti kommen wir doch auf Multi-Account-Geschichten. Instagram hat endlich Multi-Account. Ha, was für eine Wohltat.
Ja, ich habe das gefeiert und ich bin wie Rumpelstilzchen um das brennende Feuer gehüpft vor Freude. Weil ich bin ja großer Instagram-Fan und ich liebe Instagram. Das ist eines der schönsten und wärmsten Social-Media-Geschichten überhaupt, finde ich. Ich fühle mich da ja pudelwohl und habe natürlich gleich so mal verschiedene Accounts angelegt. Und ich denke mal, durch dieses Account-Management, was jetzt ja serienmäßig in der aktuellen Version implementiert worden ist, wird es auch exorbitant nach oben gegangen sein, was die Accounts angeht. Ich glaube, da hat jetzt Instagram eine Menge mehr Accounts bekommen.
Meinst du?
Ja, weil es jetzt ja einfach ein Convenient-Feature ist. Du kannst jetzt ja einfach umschalten. Ich denke, dass sich das viele Leute vorher überlegt haben, diesen Aufwand zu betreiben, einfach wieder abmelden, anmelden. Ich glaube, das hat vorher die Leute etwas gescheut, ihren Content etwas zu trennen und zu separieren.
Ich glaube, inner, jetzt gehen ganz viel, werden ganz viele Smartphones aktuell gerade verkauft, weil all die Multi-Account-Nutzer nicht mehr mehrere iPhones oder Android oder Windows-Phones nutzen mussten.
Davon ist auszugehen, ja.
Bei mir ist es jetzt auch so, ich habe nicht mehr 5 Instagram-Smartphones, ich habe nur noch 2. Und nur noch 2, weil Instagram so doof war und nur 5 Accounts reinnehmen. Also man kann ja maximal nur 5 Accounts
managen. Das ist natürlich ein bisschen wenig, da gebe ich dir recht. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, das meine ich vollkommen ernst.
Ja, ich auch. Ich meine, es ist ja nicht jeder so bekloppt wie ich und hatte 8 verschiedene Instagram-Accounts. Aber das Doofe ist vor allem, wenn du die 5 drin hast, das Plus ist immer noch da, du klickst auf das Plus drauf, loggst dich mit dem neuen ein und dann verschwindet der letzte, den du reingefügt hast. Ist ein bisschen suboptimal gelöst. Aber ja, man kann jetzt.
Ich hatte bisher einen, kann aber insofern Tobis Theorie unterstützen. Ich habe mir jetzt 2 neue angelegt und habe jetzt quasi dann 3, eben weil es jetzt leicht geht und vorher nicht leicht ging. Und ja, ich glaube auch, dass die Accountzahlen in die Höhe schießen werden dadurch.
Wir werden sicherlich bald sehen. Facebook hat ja gerade erst die Zahlen rausgehauen, wie viele Facebook, wie viele WhatsApp und so weiter Nutzer. Hat da wieder ein paar Rekorde vermelden können. Und das geht dann wahrscheinlich dann beim nächsten Mal, wo sie die Zahl präsentieren, dann definitiv nach oben. Und zumindest hat es dann viele mehr, die nicht mehr, die wieder aktiv werden, weil eben einfacheres Handling ist.
Und es ist auch, denke ich, sinnvoller, dass jetzt diese Multi-Accounts da sind, weil dann viele Leute ihre Content-Geschichten trennen können. Ich kenne jetzt jemanden, der hat jetzt auch sofort seine Content-Geschichten getrennt und hat sofort, wo das draußen war, auf dem Kanal seine ganzen Geschichten mit seinem Dampfen, mit seinen E-Zigaretten gepostet und auf dem privaten Content halt wieder seine normalen Bilder. Und
ich gehe mal davon aus, Herrn Jäger
grüßen. Wir grüßen den Herrn Jäger, falls er uns zuhört. Und das fand ich ganz gut, dass er das getrennt hat, weil ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich für das Thema interessiert, habe ihn aber trotzdem aus Sympathie und aus Verbundenheit weiter verfolgt. Und ich finde jetzt gut, dass er den anderen Account einfach separiert hat. Und somit kann ich da sein Content, der mich interessiert, dort wieder konsumieren. Und den anderen Content halt kann ich dann gepflegt ignorieren.
Ja, also ich bin auch froh, ich habe diese Multi-Geschichte mit eben Food-Blog, also Food-Kanal und Gadget-Kanal und so weiter und Privat- oder Travel-Kanal. Und somit ist das Handling um einiges einfacher geworden und ich muss nicht immer dran denken, all diese ganzen anderen Telefone auch noch ständig aufzuladen. Das macht Spaß. Jan, du hast noch eine App für OS X mit drin, wenn wir gerade bei Instagram sind?
Genau, nennt sich InstaPro, kann von Instagram Fotos runterladen, ist jetzt insofern nichts Besonderes. Es gibt 1000 Apps, die das können. Einzige, was ich daran sehr interessant fand, ist, dass die auch gleich ab dem ersten Tag irgendwie dann eben Multi-Account-Support hatten, eben sobald Instagram das Feature online hat. Die können jetzt auch von mehreren Accounts gleichzeitig runterladen und haben das sofort gemeinsam implementiert. Das heißt, wenn jemand was sucht, dass das schon unterstützt, InstaPro funktioniert sehr gut, finde ich sehr interessant, dass da Third-Party-Entwickler so schnell sind.
Was kann man da genau runterladen? Also Bilder von den Dingen, die man verfolgt oder was genau?
Soweit ich es mitbekommen habe, ja, also quasi ganze Instagram-Alben, sofern man Zugang hat, auch private Instagram-Alben oder geschützte Alben, beziehungsweise halt auch von seinen Accounts, seine eigenen Fotos quasi. Also wenn ich quasi ein Instagram-Backup machen wollen würde.
Weil ich habe dazu ein If This Then That, Rezept laufen.
Das wollte ich gerade sagen, das habe ich nämlich auch, aber erzähl mal weiter, dann kann ich vielleicht noch was ergänzen, falls du es nicht alles erwähnt hast, was ich erwähnen wollte.
Damit ich verstand, ob wir das gleiche Rezept haben, ich habe einfach das, überall wo ich ein Herz drauf mache, also früher die, was war es an?
Das Herz ist geblieben, ja.
Genau, das Herz ist geblieben, das war ja Twitter, genau. Überall wo ich ein Herzchen drauf mache, das lädt's mir dann runter in Dropbox-Ordner. Quasi alles, was ich like, habe ich dann in meinem Dropbox drin. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist egal. Einer der Gründe, weshalb ich Dropbox jetzt Geld in den Rachen schubsen musste. Aber da kommen wir noch drauf.
Dieses Rezept habe ich auch installiert, das gleiche, was du auch wohl installiert hast. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Alle meine Bilder, die ich auf Instagram poste, die postet er mir einmal in der Instagram-Auflösung. Also Instagram-Auflösung, die wird ja reduziert vom Originalbild. Und einmal in der vollkommenen, also in der Originalauflösung. Und das wird dann automatisch in die Dropbox in 2 verschiedene Instagram-Backup-Ordner reingepackt. Einmal nennt er sich Instagram und einmal nennt er sich Instagram Original. Das ist mein Instagram Backup. Ich möchte halt nochmal meinen Instagram Content gebackupt haben und nicht nur das, was Instagram da auf irgendwelchen Servern vorhält.
Da gerne, wenn du kannst, einen Link zum Rezept posten, Tobi. Mir kommt gerade in den Sinn, ich habe da noch ein anderes, was ich auch noch verlinken werde. Ein zweites Rezept. Immer wenn ich was poste, gebe bei mir das Ganze in einen Google Spreadsheet. Das gleiche habe ich auch für Twitter. Also immer, wenn ich irgendwas twittere, geht der Text in eine Tabelle, der Link in eine Tabelle und das Foto in eine Tabelle. Je nachdem, eben so quasi ein Backup und oder für mich aber auch, wenn ich irgendwie mal einen Tweet suchen muss, weil wenn ich über twitter.com oder wie auch über irgendwelche Twitter-Apps das Ganze suchen muss, da suche ich mich wie blöde, da gehe ich dann jeweils in dieses Google-Spreadsheet rein und bin da viel schneller.
Ja, das ist richtig. Ich warne nur davor, irgendwelche Rezepte zu installieren, die Hashtag-basiert arbeiten. Das habe ich nämlich mal gemacht. Ich habe mir ein Rezept installiert, der mir alle Bilder runterlädt, die einen bestimmten Hashtag haben. Und ich dachte, was ist denn mit meiner Dropbox los? Da geht's ja richtig ab. Und da habe ich einen großen Fehler gemacht. Das sollte man nicht unbedingt tun.
Genau, auch wenn man selber eigene Hashtag kreiert und denkt, mein Gott, ist man da kreativ. Irgendwann kommt irgendein Asiate daher, der das Gleiche nutzt. Und von denen gibt's ganz viele. Und dann sind ganz viele Dinge
das ist,
da drin.
Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert.
Aber gerne, Tobi, Link zum Rezept für die Hörer, die das interessiert. Weil das ist immer praktisch. Backup ist immer gut. Dann, wenn wir noch gerade bei Instagram sind, noch ein letzter kleiner Dienstleistungstipp. Ich habe vor etwa 2 Monaten den Dienst App Action, Link werden wir in die Shownotes tun, entdeckt. Das ist sehr praktisch, das kann man mit seinem Instagram-Account verknüpfen. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, ob ihr jeweils, wenn ihr ein neues Bild macht, Tobi und Jan, geht das dann immer direkt nach Facebook und Twitter? Oder macht ihr das individuell über die Möglichkeit, die euch in Instagram gegeben ist?
Das mache ich individuell.
Ebenfalls.
Gut, also meine haue ich via Twitter immer raus, via Facebook nicht. Da ist eben dieses App-Action relativ praktisch. Entschuldigung. Da könnt ihr festlegen, dass ein Bild erst, wenn es eine gewisse Anzahl Likes erhält, dann nach Facebook geht zum Beispiel oder nach Twitter geht.
Also wenn ich jetzt alle Bilder, die ich auf Instagram mache, auch noch gleichzeitig auf Twitter raushauen würde, dann würde ich ganz schön ein über die Rübe bekommen. Das habe ich auch schon mal, weil es zu viel Content ist. Und bei Instagram ist die Community ein bisschen dankbarer für den Bild-Content. Und bei Twitter, wenn ich das cross-poste, gibt es sehr viel Ärger. Deswegen entscheide ich das quasi individuell.
Das macht auch definitiv Sinn. Twitter wird sterben. Oder ist aktuell wieder mal dran am Sterben? Mhm. Das ist wie Techno, das stirbt auch immer wieder.
Ja, es ist im Moment sowieso alles am Sterben, oder? Es ist ja auch immer so. Also uns wird der Himmel auf den Kopf fallen. Nein, worum geht's? Vergangenen Sonntag ging der große Hashtag RIPTwitter herum, war eine ganz spannende Erfahrung für mich. Es war eine Stunde vorm Anpfiff des Super Bowls. Meine Apple Watch vibriert, um mir ein Trending-Thema zu zeigen, wo ich mir dachte, ja, okay, das wird jetzt wohl wahrscheinlich um die Super Bowl gehen, weil in meiner Filterbubble da auch einige Football-Fans drinnen sind. Nein, Twitter präsentiert mir RIP Twitter, also dass Twitter über seinen eigenen Tod berichtet als Trending-Topic, finde ich überhaupt schon mal spannend. Ich meine, natürlich, so funktioniert der Algorithmus, aber es ist irgendwie inhärent komisch und absurd.
Immerhin, wie sagt man, Dingsbumsen sie nicht. Ja. Mach weiter.
Sie zensieren nicht anscheinend, nein.
Genau, zensieren.
Worum geht's? Twitter wird die Timeline jetzt neuerdings umsortieren. Die Umsortierung wird nach Priorität gehen. Das heißt, Twitter ist der Meinung zu wissen, was für mich Priorität hat und was nicht. Das heißt, das nicht mehr in chronologischer Reihenfolge zu präsentieren, sondern in intelligenter Reihenfolge. Ähnlich wie bei dem Feature dieses, das haben sie verpasst, was ich sehr hasse.
Oh ja.
Ja, ging gleich der große Aufschrei herum und Twitter sei quasi tot. Jetzt, ein paar Tage später, präsentiert sich's nicht mehr ganz so dramatisch, meine persönliche Meinung, weil dieses Feature Opt-in sein wird. Also ich kann es quasi, ja, ob jetzt Opt-in oder Opt-out sei dahingestellt, aber ich kann es zumindest abdrehen, wenn ich das so nicht möchte. Ich hoffe, es gestaltet sich auch so. Und im allerschlimmsten Fall, das war auch damals schon meine erste Reaktion, verwende ich halt einen Third-Party-Client, weil bis die dort Features hin ausliefern, dauert Gott sei Dank meistens sehr lange. In dem Fall ist es ein Gott sei Dank.
Das wäre dann wieder mal ein Grund, doch etwas anderes als die Original-App zu nutzen. Tobi, wie hast du das mitverfolgt?
Ja, ich sag mal, diese Prognosen oder diese ganze Berichterstattung über diese Twitter, das Twitter-Sterben habe ich ein bisschen merkwürdig aufgenommen oder auch nicht egal, sehr ernst genommen, was da geschrieben worden ist. Sehr, sehr, sehr bizarr und sehr merkwürdig fand ich es. Ich verfolge auf Periscope einen recht bekannten Journalisten aus Düsseldorf und ich schaue mir alle seine Periscope, seine Scopes ein und auch seine Aussagen und halte sie immer für sehr fundiert und auch für sehr valide, was er da so von sich gibt. Aber wo dann dieser, vor ein paar Wochen hatten wir ja einen relativ großen Twitter-Ausfall oder wo Twitter down war. Und da meinte der er doch allen Ernstes in seinen Scope, sind das die Vorboten vom Twitter-Sterben? Ich meine, wenn wir jeden technischen Ausfall der Telekom als Sterben bezeichnen würden, dann wird die Telekom schon lange tot. Also es ist so eine Aussage als Journalist zu treffen, das fand ich schon ein bisschen fragwürdig. Und der hat das wirklich nicht ironisch gemeint, der hat das bierernst gemeint. Und da habe ich mir wirklich überlegt, aufgrund dieser sehr merkwürdigen Aussage, ihn wirklich nicht mehr zu verfolgen. Aber man kann ja wegen einer solchen Aussage nicht 100 positive mit einer negativen wegstreichen sozusagen. Also wäre ja ein bisschen blöder, aber das hat mir schon ein großes Fragezeichen ins Gesicht getrieben, warum er so einen Scheiß erzählt. Na.
Ja, diese Opt-in-Geschichte, Jan, die du erwähnt hast, finde ich ja positiv, dass Twitter das anbietet, im Gegensatz zu Facebook, die das ja zum Beispiel, also ja gut, man kann es umstellen, man muss es dann immer und immer und immer wieder umstellen. Ich habe einfach mehr Angst, dass sie dann plötzlich dieses Opt-in wegnehmen und dann ist es doch einfach da. Weil wenn Twitter mich gut kennen würde, dann würden sie mir, wie heißt es schon wieder, das hast du verpasst oder wie heißt es?
Genau, ja.
Dann würden sie mir da was ein bisschen Intelligentes zaubern. Bei mir ist es meistens so, wenn ich da reingehe, sehe ich da all meine anderen Twitter-Accounts. Also mir wird empfohlen, was ich über meine anderen Twitter-Accounts getweetet habe.
Ja, das zeigt, dass du sehr selbstzentriert bist und vor allem deine eigenen Inhalte magst. Ich glaube, allein aufgrund dieses unter Anführungsstrichen Shitstorms, den es da gab, nehme ich es jetzt tatsächlich mal ab, weil wenn ich so eine Reaktion bekomme und sofort Trending Topic RIP Twitter ist, übrigens nochmal, ich wiederhole die Absurdität, eine Stunde vor Anpfiff des größten Einzelsport-Events der Welt, ja. Also da gibt es ja durchaus Konkurrenz auf Twitter, was Trending Topics betraf zu dem Zeitpunkt. Dann heißt das was. Also ich glaube, das war einfach die schlaue Reaktion zu sagen, wir programmieren da vielleicht noch geschwind einen Button hinterher, falls es den vielleicht bis zu einem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Ja. Mhm. Also es ist reine Unterstellung und Spekulation, aber wäre ich jetzt irgendwie der Chef von Twitter, hätte ich sofort gesagt, wir brauchen da noch ein Knöpfchen.
Ja, wir werden sehen, wie lange es Twitter noch gibt. Es gibt aber jetzt einen neuen Dienst, der über BitTorrent läuft.
Genau, BitTorrent Live nennt sich das Ganze. Wer bei BitTorrent jetzt irgendwie an das Herunterladen von Filmen und so fort das irgendwie illegal im Kopf hat, das stimmt ja nicht. BitTorrent ist ja vor allem mal ein Protokoll, das Daten peer-to-peer quasi verteilt, also jetzt nicht auf einen Server und dann wieder runter, sondern zwischen allen Clients hin und her verteilt, was gewisse Vorteile bringt. In dem Fall BitTorrent Live soll quasi das Streamen von Medien ermöglichen, und zwar von legalen Medien, zum Beispiel vielleicht auch mal eines Tages diesen Podcast. Losgelegt wird auf iOS, das betrifft auch den Apple TV, was natürlich für so Videostreaming-Geschichten sehr spannend ist. Und man hat sich eine amerikanische News-App gekrallt, die auf Basis dieses Protokolls jetzt dieser Tage das erste Mal live geht und so ihre News-Streams verteilt. Hat für Betreiber solcher Medien natürlich den praktischen Vorteil, dass sie weniger Bandbreite quasi zum Angebot ihres Streams brauchen. Ja, finde ich sehr spannend. BitTorrent Sync ist ja auch sowas, so ein bisschen aus dieser Richtung und aus diesem Hause quasi mehr oder minder, dass er auch auf so einen Ansatz setzt. Grundsätzlich hat Peer-to-Peer anscheinend viele technische Vorteile. Warum nicht auch für sowas? Bin gespannt, wo sich das hinentwickelt.
YouTube Red hat jetzt auch kostenpflichtige exklusive Inhalte.
Genau, der Bezahldienst von YouTube, der in den USA gestartet ist, zuerst, ich glaube, der kostet um die $10 im Monat, zuerst quasi einfach nur Werbefreiheit, was ja auch schon mal toll ist, aber für viele dann einfach zu wenig Inhalt war. Aber schon damals bei der Ankündigung hat YouTube quasi gesagt, so, es wird auch eigene Inhalte, quasi Originals, ähnlich wie bei Netflix auch geben, das heißt Inhalte, die es nur bei uns gibt. Da wurde dann teilweise mit, wie formuliert man das jetzt politisch korrekt? Ich sage es, mit YouTube-Stars geworben, die halt viele Leute anziehen, ob jetzt sinnvoll oder unsinnvoll, irgendwelche Let's Plays und Schminktipps-Videos dahingestellt, die dann quasi für YouTube Red exklusive Inhalte produzieren sollten, so ein bisschen wie das einige Podcasts vielleicht auch mit Patreon machen. Die Woche ging jetzt das erste Paket online, enthält tatsächlich sehr viele so YouTuber-Exklusivgeschichten, also so YouTube-Star-Geschichten quasi. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen eigenen Film von einem relativ bekannten Regisseur. Ich glaube, mir war der Name so nicht bekannt, aber offensichtlich dürfte er zumindest lokal in den USA ein Begriff sein. Und es dürfte vielleicht auch die eine oder andere Serie da mal hinausfallen. Also ja, das Angebot legt langsam los.
Du hast das Wort USA in den Mund genommen, wie ich vorausgefunden habe, Tobi, das gibt es ja bei euch in Deutschland noch nicht. Also sprich, das ist US-amerikanisch begrenzt, oder? Tja, würdest du sowas, wenn es dann
Digi also auch, dann auf jeden Fall. Also dann so? Auf jeden Fall. Also das also Bibis Beauty Palace und Dagi Bee muss man sofort gucken. Also das ist ein Pflichtprogramm. Aber ich denke, wir machen auch einen ganz großen Fehler, dass wir jetzt auch wieder sehr ironisch über diesen Content sprechen. Das mag teilweise berechtigt sein, aber YouTube hat durchaus auch eine selektive Kraft. Das heißt, selektive Inhalte, die man also sich selbst rauspickt, die sind doch qualitativ teilweise sehr hochwertig. Und es kommt immer darauf an, was man sich da raussucht. Das ist genau wie im Podcaster-Bereich. Es gibt für den einen Podcast, haben für den einen Mehrwert und für den anderen nicht. Und genauso ist es bei YouTube-Content. Und ich denke, man sollte das ein bisschen ernsthafter betrachten. Und ich sehe ganz einfach so, dass YouTube für mich persönlich auch das Fernsehen der Zukunft ist. Und dieses lineare Fernsehen, wie wir es jahrelang kennen, das wird mehr oder weniger wegfallen. Und die Leute, die dieses Standard-Fernsehen konsumieren, die sterben ja letztendlich auch irgendwann weg. Und YouTube ist nach meiner Meinung das Fernsehen der Zukunft. Das ist einfach so.
Das Fernsehen der Zukunft.
Ja.
Fernsehen, das verbinde ich immer mit faul und faul war ich auch. Ich habe Dropbox-Geld in den Rachen geschoben, weil ich zu faul war, aufzuräumen. Ja,
ich meine, Faulheit kann man mit Geld kompensieren, das ist so.
Ja. Das schaut ganz so aus, ja. Hat natürlich nicht nur mit dem zu tun, sondern auch, weil ich die Backup-Funktion ein bisschen anders umstrukturiert habe und somit ein bisschen mehr Platz in meine Dropbox brauchte. 320 Giga hatten da nicht mehr ausgereicht. Und irgendwie haben sie mir durch einen Wegfall, genau, es war durch einen Wegfall von irgendeinem Ultrabook, was ich mal vor 3 Jahren getestet habe, irgendwie 20 Giga wären mir da weggefallen und dann haben sie mir angeboten, mich irgendwie, glaube ich, 20% günstiger in dieses Terra einzukaufen. Und ja, dann habe ich es getan.
Dennoch ist das ja auch günstig. Also Dropbox ist ja nun nicht gerade so teuer. Also das ist ein Dienst, wo ich auch Geld für ausgeben würde, wenn ich es in diesem Umfang benötigen würde.
Ich habe die Preise jetzt nicht verglichen. Ich habe ja noch das Terra bei Microsoft, also mehr als ein Terra bei OneDrive. Was habe ich gezahlt? $59 für ein Terra für ein Jahr, glaube ich. Und das habe ich für mich gesagt, ist okay. Ja, genau, eben. Ich brauche das und deshalb habe ich es dann genommen.
Ich erinnere mich ja noch an einige kritische Stimmen gegenüber Dropbox, aber gut, irgendwann bekommen sie alle, ja.
Das war ja auch mein Tweet, jetzt haben sie mich auch bekommen. Ich werde es nach wie vor, habe ich noch die gleichen Probleme, Tobi. Ich brauche es wirklich einfach im Hintergrund, automatisierte Backups, die da drauf laufen. Das funktioniert einfach mit Teilen von Dropbox-Ordnern. Das ist nicht nur bei dir und bei Achim so, das ist auch bei einigen anderen Leuten so. Das will einfach irgendwie nicht bei mir, das zickt immer wieder rum. Deshalb nutze ich es so nicht.
Bist du der Einzelfall, hätte ich bald gesagt. Bei mir funktioniert es
hervorragend. Ich hoffe es
ja. Und wenn man sich zum Beispiel die If-This-Then-Rezepte anschaut, da ist die Überzahl doch für Dropbox, also gerade für solche Synchronisationsdienste oder Backup-Dienste, ist Dropbox da quasi am weitesten verbreitet. Ne? Immer so als Beispiel, sage ich mal. Ne?
Obwohl man die ganzen Rezepte auch ganz einfach auf die OneDrive anpassen
kann. Das kann man anpassen, ja. Aber diese ganzen vorbereiteten Geschichten sind meistens auf Dropbox. Und es gibt ja Leute, die können es nicht
so
einfach anpassen. Die müssen das Vorgekaute nehmen.
Microsoft-Ecke. Quartalszahlen, möchten wir da kurz drauf eingehen?
Cloud-Dienste funktionieren gut. Alles andere funktioniert nicht so gut. Windows Phone funktioniert gar nicht. So.
Dennoch gibt es jetzt neu von Acer ein Windows Phone dann. Und Sony bringt ja jetzt raus. Haben wir auch in den Shownotes was drin. Vielleicht kommt ja das dann trotzdem
Bist
noch.
Bist du dir sicher? Vaio gehört ja nicht mehr zu Sony.
Stimmt, das wurde ja raus. Wer hat das?
Irgendein chinesischer Hardware-Zusammenschrauber, die jetzt quasi unter Vaio halt 2 Notebooks schon vorgestellt haben und jetzt halt auch Windows Phone-Phones, die ja sehr interessant ausschauen, was aber das Blöde für uns unter Anführungsstrichen ist, wir werden die nie sehen.
Weil es nie in den europäischen
genau,
Markt reinkommt.
Genau, die Vaio-Notebooks nämlich leider auch nicht.
Ja, da haben sich ja viele zurückgezogen. Samsung gehört ja auch dazu und noch ein paar andere Hersteller, die sich aus dem europäischen Markt mit den Geräten rausgezogen haben. Tja, Vaio ist auf jeden Fall.
Vaio hat ein wahnsinnig gutes Image gehabt im Sub-Notebook- und Ultrabook-Bereich. Das waren verdammt gute Notebooks, waren preislich natürlich auch etwas in der Apple-Gegend, sage ich jetzt mal. Also sie waren preislich sehr selbstbewusst, aber es waren teilweise hervorragende Geräte. Natürlich gab es da auch qualitativ nicht so gute Serien, aber so die 90% des Produktoutputs, die waren immer sehr, sehr gut.
Kann ich bestätigen, mein letztes vor einem halben Jahr verkauft.
Ja.
Microsoft hat aber auch noch eingekauft. Zum einen eine Tastatur und zum anderen haben sie sich den Namen eingekauft, um die Musik nicht zu ändern.
Genau, auf der einen Seite SwiftKey gekauft, eine bekannte Tastatur, vor allem von Android, gibt es aber auch seit der Öffnung Tastaturen auf iOS und heute bei mir eingetropft die Meldung, dass sie den Dienst Groove gekauft haben. Bei Groove geht es wahrscheinlich vor allem darum, den Namen zu bekommen für die Weiterentwicklung ihres eigenen Musikdienstes. SwiftKey geht es einerseits darum, anscheinend Wissen zum Thema Tastaturen zu bekommen, obwohl sie ja gerade auch schon eine eigene entwickeln, aber wahrscheinlich die einfach zu verstärken. Das haben sie sich auch eine Viertelmilliarde Dollar kosten lassen.
Habt ihr euch die neue Einhandtastatur mal angeschaut von Microsoft, Tobi?
Nö.
Jan?
Gibt es ja leider momentan nur im US-Store. Ich habe sie mir kurz geladen. Ist nicht nach meinem Geschmack, weil es die so komisch links, rechts, daumenmäßig aufteilt. Mit dem werde ich nicht warm.
Ist nicht so eingängig.
Muss man vielleicht länger probieren. Also den Grundansatz verstehe ich, hatte dann aber keine Lust, mich darauf einzulassen, vorerst mal, solange es auch nicht bei uns gibt. Und dementsprechend natürlich auch nur eine englische Sprache gab, was jetzt irgendwie Texteingabe auf Deutsch ein bisschen schwierig macht.
Und eben Groove, wie du so schön gesagt hast, da glaube ich auch, dass die Angst groß war, wie bei, wie hieß das, OneDrive vor SkyDrive? SkyDrive.
Ganz wichtig, aber was SwiftKey betrifft und alle, die jetzt Angst haben, sie hätten mal angekündigt, dass sie es nicht sharelocken wollen, sondern dass es quasi weiterhin laufen soll. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das kann ja jeder sagen. Auf der anderen Seite bei Apps wie Sunrise oder Wunderlist, mein Microsoft kauft in letzter Zeit öfter etwas ein, ist das bisher ja auch so und ist schon seit einigen Monaten so. Also ich traue Ihnen jetzt zur Abwechslung mal, dass das stimmen könnte.
Ist ja nicht Google, die gerne Dienste schließen.
Ja, genau.
Dann, wenn wir gerade beim Thema sind, gehen wir doch in die Android-Ecke über. Hier haben wir zwei kleine Neuigkeiten. Zum einen Achim, Jan, Entschuldigung. Mein Gott. Gruß an der Stelle an Achim.
Ja, nur kleiner Service für die Hörer, falls ihr vorhabt, euch ein Android-Phone zu kaufen, die Nexus-Geräte, das 5X und 6P, oder ich vertausche es jetzt und das ist 5P und 6X, da bin ich mir nicht genau sicher. Also die beiden aktuellen Nexus-Geräte aus den Hause LG und Huawei wurden jetzt immer wieder mal drastisch im Preis gesenkt und sind mittlerweile sehr günstig zu bekommen, auch direkt im Google Play Store. Zur anderen Seite wurde die Woche auch das sehr gehypte OnePlus 2 und das OnePlus X ebenfalls im Preis gesenkt. Ist mittlerweile auch ohne Einladung zu kaufen. Das war ja dieses Einladungsfond quasi. Ja, da gehen die Preise momentan runter. Gerade die Google-Geräte haben ja am Anfang viele begeistert, waren aber über den europäischen Preis etwas entzürrend, da der Umrechnungskurs sehr frech war. Gerade jetzt aktuell ist es aber durchaus zum guten Preis zu bekommen.
Also kleiner Servicehinweis und noch ein besserer Tipp in der Richtung. Wartet noch ein, zwei Wochen, dann purzeln die Preise sicherlich noch, weil dann kommt hier schon die MWC und da kommt ja das eine oder andere neue Flaggschiff auch auf den Markt. Dann gehen die anderen Flaggschiffe dann wieder runter, wenn ihr so lange noch warten könnt. Tobi, du hast noch eine interessante Tastatur entdeckt.
Ja, dass ich mal ein Android-Thema hier mitbringe, das ist auch selten und das Ding hat mich aber so in Anführungsstrichen geflasht im weitesten Sinne, soweit das die Tastatur kann letztendlich. Es ist ein kleines Zubehörpäckchen für das Galaxy S6 oder für die S6-Serie. Funktioniert auch für die Edge-Geschichten, also für das S6 Edge, ist also quasi für beide Geräte zu benutzen. Und es ist ein kleines Slim-Type NFC-Keyboard. Und das ist quasi nicht größer als ein normales Folio-Case für das Samsung-Gerät. Und die Tastatur sitzt quasi auf dem Deckel, also auf dem Deckel, was man auf das Display klappt. Und man hat dann quasi mehr oder weniger eine, in Anführungsstrichen, eine vollwertige Tastatur. Und das Schöne ist, sie braucht keinen Strom. Sie funktioniert komplett über diese Nearfield-Geschichte. Und das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, dass man quasi immer eine vollwertige Tastatur dabei hat, ohne dass man das Gerät, ohne dass das Gerät größer wird und ohne dass man jetzt noch einen extra Stromfresser hat. Natürlich hat man auch gewisse ergonomische Abstriche, weil es halt wirklich nur eine Folientastatur ist. Aber ich sag mal, eine Folientastatur ist besser als gar keine physische Tastatur. Und der Preis ist auch sehr angenehm. In den Staaten ist das Ding im Moment rausgekommen für $39. Und sie arbeiten mittlerweile schon an einer zweiten Version, also an einer Produktergänzung, die dann eine richtige Tastatur bieten soll, wo das Gerät natürlich dann etwas größer wird, aber dass sie quasi halt auch etwas mehr ergonomischen Komfort anbieten können, gibt es demnächst auch eine Produkterweiterung.
Denk doch, das kommt dann für 7 raus, oder? Weil das wird in 2 Wochen vorgestellt.
Ich denke mal, es wird für 7 rauskommen, aber es heißt ja nicht, dass die ganzen anderen Geräte dann urplötzlich vom Markt verschwinden. Es gibt ja trotzdem noch Bedarf für Zubehör für ältere Produktgenerationen. Ne? Also, ich schmeiße jetzt nicht jeder sein S6 weg und sagt Scheiße und ich kaufe mir ein S7.
Das machen ja nur die Apple-Jünger. So sagt man. Aber wir gehen gleich über in die Apple-Ecke. Da haben wir auch noch das eine oder andere Themen. Wir hatten es vorher, die Quartalszahlen. Wir sind uns bewusst, das ist ein bisschen her, aber wir waren jetzt ein paar Wochen nicht auf Sendung. Deshalb kurz noch ein paar Texte oder ein paar Zeilen oder ein paar Wörter dazu. Jan, Tobi, wer will, wer mag, wer kann noch nicht. Ja, ich bin ruhig.
Gut, dann fasse ich kurz zusammen, nachdem sich Tobi so ähnlich kurz und knapp wie bei Microsoft vorher, also Rekordquartal bei Apple, es war noch nie ein Unternehmen so erfolgreich wie Apple in dem Jahr, trotzdem, also in dem Quartal, trotz allem ging der Börsenkurs nach unten, weil Apple wie immer mal angezählt ist und wir alle sterben werden und uns der Himmel auf den Kopf fallen wird. Warum das Ganze? Weil Apple auch das erste Mal, und das ist schon insofern neu und unter Anführungsstrichen Gewinnwarnung herausgegeben hat, sie gehen davon aus, dass sie im aktuell laufenden Quartal, also von Januar bis März, wahrscheinlich weniger Umsatz machen werden als im letzten Quartal und damit das erste Mal seit langem, langem nicht mehr wachsen werden. Das liegt zum einen daran, dass der iPad-Umsatz nach wie vor relativ schwach ist, das heißt, das iPad Pro war nicht die erhoffte Rettung. Wobei man natürlich sagen muss, dass gerade im letzten Quartal das iPad Pro ja auch sehr zäh gestartet ist und sicher auch der nicht verfügbare Stift ein bisschen problematisch war. Zum anderen natürlich, der Markt ist langsam sehr stark gesättigt ist und auch China jetzt schon sehr stark gesättigt ist, nachdem Apple da schon länger hineinpumpt. Den Conference Calls nach versucht Apple offensichtlich jetzt mal den indischen Markt als nächstes zu erschließen. Trotz allem, das geht nicht von heute auf morgen. Das erste Mal wird Apple wahrscheinlich dieses Quartal laut eigenen Aussagen nicht wachsen. Darum gab auch der Börsenkurs stärker nach. Und für 3 Tage war dann auch Google das wertvollste Unternehmen der Welt und nicht Apple, bis Apple sich zurückgekämpft hat. Aber ja, so viel.
Also das Mutterhaus von Google. ABC.
Alphabet, genau.
Alphabet, so rum, ja, genau. Tja. War übrigens nicht die erste Gewinnwarnung, nur die erste seit circa einem Jahr. Vor 2,5 Jahren hatten sie schon mal eine Gewinnwarnung rausgegeben.
Ich glaube, es ist das erste Mal seit über 10 Jahren, dass sie sogar schrumpfen, also weniger Wachstum haben werden. Ne? Weil damals haben sie nur den Gewinn, den hohen, runter revidiert, aber waren immer noch höher. Und diesmal genau. Geht ja das Wachstum tatsächlich zurück. Das gab es jetzt über 10 Jahre nicht.
Das gab es 10 Jahre nicht, das ist korrekt, ja. Wir haben hier noch ein paar Themen drin. Was möchten wir noch nehmen?
Ich mag ganz kurz auf 2 Apps eingehen. Echt nur 2 Sekunden, weil es einfach 2 spannende Updates oder ein Update, eine Neuveröffentlichung war.
Ich zähle 21, 2.
Zum einen AirMail 2, ein E-Mail-Client, der sicher schon von dem einen oder anderen vom Mac selber bekannt ist. Gibt es jetzt auch auf iOS, funktioniert dort meinem Test nach sehr, sehr gut. Wir hatten es ja in der Produktivitätsfolge, ich habe ja vorher schon gesagt, wir kommen nochmal auf Mail-Clients zurück, dass ich eigentlich Dispatch verwendet habe, weil der Apple-Mail-Client mir insofern zu schwach war, weil er kein Share-Sheet kann. Dispatch hat mir optisch nicht immer ganz gut gefallen, darum habe ich so eine Kombination aus Apple-Mail und Dispatch verwendet. Die optimale Lösung für mich jetzt AirMail 2, weil es einerseits hübsch ist, andererseits eben sehr viele Aktionen und Share-Sheets und so weiter kann. Auf der anderen Seite ein App-Update, auf das sicherlich viele Leute gewartet haben. Die Tagebuchsoftware Day One ist jetzt in Version 2 verfügbar. Jetzt zum Einführungsangebot auch noch zur Hälfte des Preises zu bekommen. Was sind die Key-Features der neuen Version? Zum einen, mal abgesehen von ein bisschen optischer Überarbeitung, kann ich jetzt mehrere Tagebücher anlegen und verwalten, wenn ich jetzt irgendwie unter Anführungsstrichen Erinnerungen trennen mag, was ich zum Beispiel immer wollte. ist es recht angenehm. Ich kann jetzt private Sachen festhalten, ich kann in einem anderen Notizbuch berufliche Dinge vielleicht festhalten. Und ganz wichtiges Feature, so simpel es klingt, aber ich kann jetzt auch mehrere Fotos pro Tagebucheintrag hinzufügen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu AirMail. AirMail nutze ich auch. Und ein Feature, was für die Hardcore-Google-Mail-Nutzer vielleicht sehr interessant sein könnte, die Google-Mail-Shortcuts, die man sich vielleicht angewöhnt hat oder auch nicht angewöhnt hat, die funktionieren auch 1:1 in AirMail. Und ich kenne viele Leute, die damit immer agiert und gearbeitet haben und die dieses Feature groß abfeiern unter AirMail. Und deswegen ist es vielleicht erwähnenswert. Ja, und Day One ist auch hervorragend, nutze ich auch. Und schon in der ersten Version war ich großer Fan davon. Eines der meistgenutzten Apps, die ich quasi auf dem Mac und auch auf dem iPhone nutze.
Was verpasse ich da, außer eben der Mac-Geschichte, wenn ich, was nutze ich?
Du hast, ja, wie gesagt, erstmal die Synchronisation, da. Das hast du eben schon gesagt, genau. Das unter den beiden eben Geräten. Ansonsten kenne ich das andere, kenne ich die andere App nicht, die du benutzt. Also weiß ich nicht, was du verpassen solltest, weil ich ja die Features nicht kenne von der anderen App.
TimeHop nimmt einfach von all deinen Social Media Kanälen, von Twitter, Facebook, Flickr, glaube ich, und alles Mögliche, auch dem Smartphone und Dropbox, ja, Statusmeldungen, Bilder und so weiter und bringt die dann jeden Tag auf die letzten Jahre zurück.
Ah, okay. Naja, nein, Day One ist tatsächlich Tagebuch führen. Das ist so, dass du dir jederzeit anschauen kannst, was du willst und nicht nur, was vor einem Jahr war und auf der anderen Seite jetzt nicht nur aus Social-Media-Kanälen geholt, sondern tatsächlich halt Inhalte und Einträge, die du machst, das ist wesentlich persönlicher und privater und nicht auf einen Tag in vor 17 Jahren zurückgelegt, sondern halt auf, ich kann mir jederzeit anschauen, was ich will. Was extrem schön an Day One ist, du kannst auch zusätzliche Daten einfach ganz einfach einbasteln. Ich kann jetzt sagen, huch, heute war ein anstrengender Tag. Und um mir das selbst zu belegen, kann ich zum Beispiel auch gleich meine Schrittanzahl in meinen Eintrag hinzufügen. Ich kann Fotos hinzubasteln, Orte, ja, sehr einfach, sehr privates Tagebuch führen für mich, ist auch passwortschützbar mittlerweile. Also ja, das digitale Tagebuch.
Touch-ID?
Ja, soweit ich weiß, ja, jetzt schon. Und wenn nicht, kommt es bald. Weil einige Features, die sie für Day One 2, schwieriger Name, versprochen haben, kommen erst. Aber ich glaube, Touch-ID ist schon dabei.
Und wie gesagt, die Funktion, die du eben gesagt hast mit dem Time-Hop oder wie das Programm ist, das kannst du ja auch machen. Du kannst auch deine Social-Media-Quellen mit einpflegen, aber du musst es nicht. Du kannst es auch selektiv machen oder automatisch machen. Du hast also eine große Auswahl an Quellen oder kannst es auch wirklich nur ganz klassisch als Tagebuch nutzen. Also es ist ein wahnsinnig featurelastiges Utility.
Ich sehe, das ist viel mehr eben wie ein Tagebuch. TimeHop ist wirklich einfach, was heute vor einem, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren war. Und nicht mehr. Ich kann nicht zurück und vor und solche Geschichten.
Ja, Touch-ID funktioniert super. Habe ich gerade getestet.
Zwei App-Tipps. Etwas Kleines, was vielleicht dem Tobi gefallen wird. Evernote-Notizen kann man bald auch in Apple-Notizen importieren. Würdest du sowas nutzen wollen? Oder nutzt du da nur deine Evernote-Geschichte?
Ich bin von Evernote fast weg.
Oh.
Ja, seitdem die Notizen-App so drastisch überarbeitet worden ist und ich mir eigentlich überlegt habe und mein Use-Case ein bisschen zusammengestrichen habe, habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt nicht mehr Evernote und wenn Evernote auslaufen wird aus meinem Premium-Dienst, dann werde ich das wahrscheinlich verlassen, das Ganze.
Ich habe Evernote nochmals eine Chance gegeben durch das Bundle. Ich habe es irgendwann im letzten Herbst angesprochen. Da ist ja ein Jahr Evernote drin. Ich dachte, ich probiere es wieder mal aus. Ich habe es seither nicht mehr geöffnet. Also ich werde nie mehr warm mit Evernote.
Da ich ja sowieso in der Apple-Welt lebe, muss ich kein plattformübergreifendes Utility haben. Also kann ich in der kuscheligen Apple-Wolke bleiben und gut ist.
Das ist bei mir halt eben anders, da ich noch viel Windows und solche Geschichten hätte. Hätte ich eben gerne auf Evernote gesetzt, weil eben auch Windows und Android und so weiter.
Ja.
Das geht dann mit den Apple-Notizen nicht so einfach. Sprich gar nicht. Aber ja. Wir haben noch ein kleines Thema. Nee, wir haben, glaube ich, nichts mehr, was wir nicht heute noch. Doch, wenn ihr einen Job sucht, Apple sucht Apple Watch Faces Konstrukteure, Designer. Link zur Bewerbung ist bei uns in den Show Notes.
Ich wollte jetzt einen knackigen Spruch in Richtung Schweiz ablassen bezüglich dieser Watchfaces. Und ich wollte gerade sagen, dem Martin muss das ja eigentlich in der DNA liegen. Aber ich lasse es.
Ich habe mich jetzt gerade bei Lego beworben, die haben einen Star Wars Lego Designer gesucht. Ich kann mich jetzt da nicht noch als Apple Watch Face
Naja, aber die Schweiz ist ja von Lego so weit entfernt, DNA-technisch. Also von daher bist du mit Ziffernblätter besser bedient.
Lego hatte bis vor 2-3 Jahren den Hauptsitz in der Schweiz.
Ja, also der Hauptsitz ist immer, irgendwie. Der Hauptsitz ist immer noch in Dänemark.
Neben Dänemark, irgendwie. Also ein groß, ja, aber.
Okay.
Aber ein ganz großes Teil hatten sie hier in der Schweiz. Auch das ehemalige, jetzt muss ich aufpassen, sehr, sehr viel Halbwissen, das neue Brack-Gebäude, da war früher Lego drin.
Okay. Weißt du übrigens, warum Legoland niemals, also ein Legoland niemals in die Schweiz kommen wird?
Das weiß ich nicht, aber ich nehme an die Größe, weil deshalb kriegen wir auch keinen Park und kein irgendwas.
Ich meine, dann wäre ja die komplette Schweiz ein Legoland. Okay, der muss jetzt sein.
Ja, ich würde doch sagen, die Sendung können wir eintüten, oder? Haben wir noch was?
Die Frage ist nur in eine Lidl-Tüte, in eine Coop-Tüte oder in einer Aldi-Tüte. Das ist jetzt die Frage, ne?
Das zweite O sprechen wir nicht aus, Coop.
Ach so, ich dachte, das kommt von Kooperation.
Es kommt von Konsum, der Konsum. Früher war es der Konsum, also ja, Coop ist schon in die Richtung, aber das zweite O wird nicht ausgesprochen.
Es gab es auch mal in Deutschland und da wurde halt es nicht so ausgesprochen, wie ihr es ausspricht, sondern hier wurde es Coop ausgesprochen. So unterschiedlich sind wir denn doch.
Genau. Und die Migro, da wird das S nicht ausgesprochen. Einfach der Komplettheit halber.
Gut, ich würde sagen, jetzt lasse ich den Österreicher raushängen. Bevor wir weiter über Supermarktketten diskutieren, können wir das in einen Sackerl tun.
Dann nehmen wir doch das Sackerl, ja. Das ist dann neutral und kein Aufdruck. Ja, in diesem Sinn bedanke ich mich doch beim Tobi.
Und ich bedanke mich auch bei dir und ich bedanke mich auch bei unserem österreichischen Praktikanten.
Vielen Dank an den Martin, vielen Dank an dich, Tobi. Vielen Dank auch an die Hörer.
Ja, denen danken wir auch fleißig fürs Runterladen, auch für die Zeit, wo wir jetzt nicht da waren, dass ihr fleißig die ganzen Sonderfolgen runtergeladen habt. Was ich ganz schön fand, ist, dass wir das erste Mal seit 3 Jahren geschafft haben, dass der Januar mehr Downloads hatte als der Dezember. Und der Dezember ist sonst immer der Top-Monat, was das anbelangt. Und auch die Besucher waren fleißig in dem Monat. Vielen, vielen Dank an die ganzen Hörer, auch die ganzen Feedbacks, die wir bekommen haben. Und ganz großer Dank an die ganzen E-Mails und DMs und was da noch alles so reingetröpfelt sind, inklusive Telegrams. Ja, in dem Sinne bleibt uns euch allen zusammen. Was wünschen wir?
Diese Abschlussformel hört sich bald an, als ob du gleich sagen willst, schönes Weihnachtsfest, aber das lassen wir mal lieber. Wir wünschen eine erfolgreiche Restwoche und ja, wir wünschen euch das alles, was ihr euch selbst wünscht.
Das ist doch schön.
Das ist jetzt sehr schön, ja.
In diesem Sinne, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch vor allem einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.